Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, dem Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist...
die Evi. Hallo auch von mir.
Halbmarathon. Und eigentlich ist er schon gelaufen. Wir sind wieder zu Hause.
Juhu, Tag. Hallöchen zusammen.
Wir sind heute ein wenig verspätet. Was heißt verspätet? Wir haben uns ja eigentlich keine feste Zeit gesetzt.
Wieso? Du hast ja eigentlich dich beeilt.
Ja, ich bin extra schnell gelaufen. Ich war nämlich heute beim Berliner Halbmarathon unterwegs. Und kurz vorm Start sagte die Evi zu mir, Mike, du musst dich beeilen. Wir wollen halt noch Podcast aufnehmen. Das darf nicht zu spät geschehen.
Richtig.
Also habe ich 1-2 Kohlen extra draufgepackt. Bin persönliche Bestzeit gelaufen mit einer Stunde 35 irgendwas auf der Halbmarathon-Distanz.
Glückwunsch.
Danke, danke. Immerhin fast, also ich glaube ein bisschen knappe 9 Minuten schneller als beim
auf einen Kilometer, ja, ja,
nee,
ja, ja.
9 Minuten
insgesamt meinst du?
Insgesamt, ja. Aber immerhin, 9 Minuten muss man erstmal rausreden.
Ja, huchala.
Ja, Evi schweint mit ihrem Tee rum.
Ja, ich habe gerade, jetzt sauge ich erstmal richtig rum. Mann, wo dann?
Ja, wischt das mal weg.
Genau. Ja, sonst ist keiner da, der wegputzt,
wa? Ja, nee, aber um aufs Thema zurückzukommen, Marathon ist gut überstanden. War tierisch was los?
Ja, war wirklich irre
was. Ich glaube 33.000 Starter heute insgesamt. Bei den Profis sind, glaube ich, 2 Rekorde gefallen. Ne?
Ja.
Einmal, die Frauen haben den Streckenrekord um 30 Sekunden oder
das
so unterboten.
So genau.
Und bei den Männern gab es auch irgendeine Bestzeit. Ich glaube, die deutsche Jahresbestzeit, irgendwie sowas.
Aber auf jeden Fall war der Erste, der ins Ziel kam,
ich
lief selber seine persönliche Bestzeit.
Ich war das.
Kenianer.
Ja, ich war das.
Du warst, natürlich warst du das, weil du hast dich ja ganz doll beeilt.
Genau,
ich
bin allein vorbei.
Ja, ja, du musstest ja zweimal laufen, damit die andere und hast die überholt,
genau. Ne,
damit es nicht so auffällt.
Ja.
Haben wir es jetzt?
Ja.
Haben wir. Okay.
Und auch wenn heute früh mächtig Sport war, sind wir heute beide nicht so zerschlagen wie beim letzten Mal.
Ja,
wobei wir inzwischen Sport rausgekriegt haben. Im letzten Mal dachten wir ja, bei mir liegt eher daran, dass ich ja den Tag zuvor 200 Kilometer gefahren bin, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hatte tatsächlich andere gesundheitliche Gründe. Hätte mir auffallen müssen, fiel mir dann Stunden später auf, dann konnte ich was Entsprechendes dagegen unternehmen und schlagartig ging es mir besser. Komisch.
Ja.
Manchmal ist es seltsam, wenn man halt nicht so ein gesunder und fitter junger Mann ist, wie man irgendwann mal war.
Obwohl wir ja eigentlich unkaputtbar sind, ne?
Ja, eigentlich. Und uneigentlich klappt es leider nicht. Ja, so, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn Interessantes von der Woche
zu berichten?
Ich guck mal, ob ich irgendwas überhaupt zum Podcast aufgeschrieben habe. Ah, genau, ja. Oh, verdammt viel habe ich sogar aufgeschrieben.
Oh.
Ja, jetzt geht's los. Und zwar, wir haben versprochen, oder ich habe versprochen, dass ich mal schaue, was da beim Teufelsberg nicht so ganz funktioniert, weshalb da oben keine Wohnungen sind.
Ja, das ist
also. Da hat sich ja da seinerzeit wohl tatsächlich ein, Investor gefunden. Die gute Wikipedia weiß Folgendes zu berichten. Als der Besitzer des 4,7 Hektar großen Areals der Abhörstation verkaufte es der Berliner Senat für 5,2 Millionen Mark, Kaufkraft bereinigt in heutiger Währung rund 4 Millionen Euro, an die Kölner Investorengemeinschaft Teufelsberg KG. Das Architektenbüro von Gruhl und Partner führte in deren Auftrag 1998, also noch im letzten Jahrtausend, Planungsarbeiten für die Errichtung eines Hotels mit Tagungszentrum, eines Spionagemuseums, exklusiver Wohnungen und einer Gaststätte durch. Das Bauprojekt scheiterte wegen des massiven Widerstandes von Umweltschützern und an den explodierenden Baukosten. Der Investor meldete Insolvenz an.
Oh Gott.
Bis zum Abbruch der Arbeiten waren bereits einige Fundamente, ein Kellerrohbau und das Muster einer Loftwohnung errichtet worden. Das besagte Holzkiste, von
genau,
der wir gesprochen
haben. Genau, was wir uns angeschaut hatten.
Die Bauruinen sind mit einem Zaun gesichert und wurden bis Anfang 2003 bewacht. Aus finanziellen Gründen gab der Senat die Bewachung auf, was zu massivem Vandalismus führte. So war von 2005 bis 2012 eine Wachgesellschaft mit den Sicherungsaufgaben betraut.
Und jetzt?
Jetzt wissen wir also, der Investor ist pleite gegangen und was ich mir dachte, es lohnt sich einfach finanziell nicht, da oben so ein Riesending zu machen.
Obwohl sich das total schau anhörte, ne? Also.
Aber jetzt kommt das richtig Interessante, was ich bisher auch nicht wusste. Ich wusste ja, dass es eben diese Führungen da gibt. Und zwar sind die immer sonntags um 13 Uhr in deutscher und 15 Uhr in englischer Sprache. Ohne Voranmeldung, man geht also einfach dahin, hält einen Finger hoch, ich will dabei sein, juhu, und kann damit.
Okay.
Aber, was richtig interessant ist, von Mittwoch bis Sonntag kann man ab 11 Uhr das Gelände frei begehen. Das heißt, man kann von Mittwoch bis Sonntag, und da müssen wir wirklich mal hin, uns das wieder angucken, ab 11 Uhr dort einfach oben am Tor stehen. Und dann darf man gegen gewisses Entgelt rein. Den Link dazu packe ich mal in die Shownotes. Ansonsten www.teufelsberg-berlin.de/Besuch. Dort gibt es alle nötigen Infos dazu.
Das hört sich wirklich sehr interessant
an. Ja, so, also ich bin...
Aber es gibt
jetzt... Was wir jetzt für Infos geliefert haben. Was wir vergessen haben, was noch da oben ist. Und zwar ist da wie so eine inoffizielle Street-Art-Ausstellung.
Ja.
Und das stimmt tatsächlich, weil die gesamten Ruinen sind nicht nur einfach so mit Graffiti beschmiert, sondern, das haben wir sogar schon gesehen, habe ich ganz viele Fotos von, könnte ich vielleicht, ich versuche mal dran zu denken, dann packe ich die mit auf die Webseite. Da sind ganz viele kleine Trennwände in diesem Rohbau, in dem großen.
Ja.
Und die sind alle unterschiedlich und also so richtig gezielt bemalt über die Fläche. Also das, ich denke mal, das ist besagte Street-Art-Ausstellung. Die schon dafür lohnt sich das. Also Graffiti kann man von halten, was man will. Aber wenn es gut gemacht ist und gerade in so einer Location, da wirkt das richtig
gut. An der richtigen Stelle, denke ich.
Genau, da kommt es ziemlich geil rüber.
Kann das sehr schön aussehen.
So viel also zur Nachlieferung in Sachen Teufelsberg.
Aber du hast jetzt nichts gefunden, was jetzt sonst so aktuell jetzt vielleicht noch anstehen könnte. Also ob da sich vielleicht doch nochmal ein Investor dran wagt oder ob sie das Ding
sieht aktuell nicht so, sieht aktuell nicht so aus.
Also wird das weiter eine Ruine bleiben?
Ja, das bleibt diese Street-Art-Ausstellungs- Erkundungsgedöns-Geschichte. Ist ja im Grunde genommen als so Ausflugsziel für OBEX-begeisterte, ist das schon was.
Ich finde das eigentlich so ein bisschen traurig, aber das passiert ja oftmals, dass man entweder so ganz alte Gebäude oder so halb fertige Gebäude, dass die eigentlich dann so verfallen, beziehungsweise eben einfach nicht genutzt werden oder nicht weitergebaut werden. Das ist immer schade drum, finde ich, aber es ist halt alles eine Frage des Geldes.
Ganz genau. Und wie gesagt, wenn da oben schon irgendwie von der Planung her hört, sich das ja spannend an. Hotel, Tagungszentrum, dieses, jenes, Museum und Wohnung und Schnickschnack. Aber ist schon richtig, da oben hat die Sache natürlich ihren Preis. Wir dürfen ja nicht vergessen, dort auf dem Berg hat man also schon mal aller feinste Sicht auf die Stadt.
Ja.
Man ist also über der Stadt. Und das bedeutet, das gibt es nicht für 3,50 Mark, da muss schon dann richtig was hingeblättert werden. Da mag es einige geben, die bereit sind, so viel zu bezahlen, aber dann wollen sie das auch für sich haben. Dann hätten die am liebsten so, weiß ich nicht, im Stil von so einer abgeschlossenen amerikanischen Kleinstadt. Mhm. Nur wir.
Dass da bloß kein anderer hinkommt.
Und dann, ne? Dazu kommt, und letzten Endes steht es ja auch in der Wikipedia, der Umweltschutzaspekt dazu. Ich weiß jetzt nicht, was da oben jetzt gerade genau los ist, weshalb dort geschützt wird. Aber am Fuße des Teufelsbergs ist ja das Ökowerk und die sind ja da auch nicht aus Spaß. Also irgendwas Schützenswertes wird da schon sein. Und dann ist es ganz vernünftig, wenn da jetzt nicht gerade ein riesen Wohngebiet gebaut wird.
Vielleicht findet man da auf deren Seiten irgendwo was.
Könnte man mal gucken.
Ja.
Auf jeden Fall werden wir irgendwann demnächst demzufolge mal nochmal zum Teufelsberg schreiten müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Und also können das allen Leuten auch nur empfehlen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, denke ich.
So, was gab es noch Wichtiges diese Woche oder überhaupt?
Immer deine schlaue Liste.
Na, meine Liste, da hatte ich nur das vom Teufelsberg stehen.
Ach, hast du alles schon abgearbeitet?
Ich kam sonst die Woche eigentlich zu nichts, weil mein lieber Chef ist gerade im Krankenstand, der wurde operiert. Und demzufolge musste ich ihn vertreten. Und damit war eigentlich für nichts Zeit.
Tja, das ist im Allgemeinen zurzeit so ein bisschen schwierig.
Ne? Drei Tage Homeoffice Menschen. Am Anfang der Woche mit jeder Menge Videokonferenzen stundenlang. Was für eine Freude. ja. Nee, dann also gibt es von der Woche, glaube ich, nichts weiter zu verwursten. Also zumindest nicht von meiner Seite. Bei dir war auch nichts. Du hattest diese Woche keine Weihnachtsfeier.
Nein, ich hatte keine Weihnachtsfeier und ich bin auch nicht umgefallen. Also, ja. Ist denn, doch schon mal ein Fortschritt.
Denn haben wir eigentlich...
Und laufen war ich... Doch, ich war gestern laufen.
Ja, genau, wir müssen ja...
Also wenigstens laufen müssen wir bekannt geben, ne?
Ey, hallo, von meiner heutigen Joggingrunde, die natürlich ein bisschen kürzer war als üblich, weil gerade mal 21,5 Kilometer...
Na, dafür war es ein bisschen schneller, ist ja auch in Ordnung.
Da haben wir tatsächlich schon gleich diesmal mit dem Laufen begonnen, siehst du?
Ja.
Haben wir ja nicht.
Haben wir
nicht so festgestellt.
Ja, und weil du so schnell warst, bin ich total untergegangen, weil ich bin noch die letzte Zeit auch meine Bestzeit gelaufen.
Stimmt. Das ist
schon ein bisschen her. Letzten Sonntag, ne?
Irgendwie so, ja.
War das letzten Sonntag? Aha.
Bestzeit auf 10 Kilometer, ne?
Ja, aber ja,
weil Evi ist mal eben da 10 Kilometer, aber um ihr Leben gerannt.
Aber da war der Teufel hinter mir ja bestimmt.
Genau, aber Evi muss ja ein bisschen trainieren, weil wir erinnern uns, Mitte Mai möchte sie auch einen Halbmarathon laufen.
Oje.
Das ist dann, Berlin läuft hier, dieser S25 Sparkassenlauf. Genau. Allerdings laufen wir da nicht die 25 Kilometer, sondern die ganz normale Halbmarathon-Distanz.
Wer ankommen.
Wer in Berlin ist, kann sich gerne an die Strecke stellen mit großen Winkelementen und Plakaten. Go, Evi, go! Irgendwie so.
Ich bitte drum. Dich nehme ich als Pacemaker mit und dann klappt das schon.
Siehste, haben wir gedacht, haben wir wenigstens ans Laufen gedacht.
Genau, jetzt halt also wissen, hier Laufen abgearbeitet.
Nicht vom Laufen sprechen, wäre ein Drama.
Teufelsberg.
Würde ich sagen, haben wir ja noch geplappert.
Kommen wir zu dem eigentlichen Thema.
Wir wollen heute das 7. Kapitel vorlesen aus Nachts am Teufelsberg. Das war schon wieder beim Teufelsberg. Und wenn wir uns richtig erinnern, müsste es ja am Teufelsberg selbst weitergehen, ne?
Ja klar, weil doch da eine Leiche gefunden wurde.
Denn es gab die Geldübergabe. Wir wissen nur noch nicht, ist die Leiche tatsächlich Arthur? Oder ist es jemand anders? Der kann ja sein, dass da zufällig mal so eine Leiche versteckt umliegt war.
So.
Ne? Und der Arthur ist eigentlich 20 Meter weiter am Baum gebunden und geknebelt, sieht, dass die Leiche finden, macht und so. Und, ne?
Also du hast so viel Fantasie, du könntest glatt ein Buch schreiben.
Geiler Scheiß. Okay, dann würde ich mal sagen, setzt sich der Märchenonkel ein bisschen bequemer hin.
Mach das.
Und dann wird gelesen.
Okay.
Nachts am Teufelsberg, Kapitel 7. Traurige Nachrichten. Neben Sieberling kam nun die Spurensicherung, die Gerichtsmedizin und selbst Leo zum Fundort, wo eben noch alles dunkel war und wir mit unseren Taschenlampen, nur wenig lichterzeugend, durch das dichte Unterholz gestreift waren, um dann unseren grausigen Fund zu machen, war jetzt alles hell erleuchtet. Trotz der emsigen Geschäftigkeit war es erstaunlich still. Nur hin und wieder vernahm man das Klicken der Kameras oder eine leise, geraunte Anweisung. Leo nahm uns beiseite. Tja, jetzt bin ich voll an der Reihe. Und deshalb gleich eine Bitte. Versucht mir möglichst wenig in die Quere zu kommen. Und wenn ihr wesentliche Informationen bekommt, dann gebt sie bitte direkt an mich weiter. Du denkst, wir werden in diesem Fall Ermittlungen übernehmen? Fragte ich ihn, im Brustton der Überzeugung, dass wir eben genau dies nicht tun werden. Ich kenne dich ja zumindest ein kleines bisschen und ebenso kenne ich Fabian. Und wenn du nicht willst, dann wird er dich schon überzeugen. Also ja, ich denke, ihr werdet ermitteln. Deshalb auch gleich der Hinweis. Im Gegenzug werde ich sehen, dass ich euch mit Informationen versorgen kann. Zumindest mit denen, die ich nicht aus ermittlungstaktischen Gründen komplett unter Verschluss halten muss. Also die geschönte und abgespeckte Pressevariante, fragte Fabian. Nein, ein wenig mehr werde ich euch schon geben können, solange das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit bleibt und ihr damit nicht gleich hausieren geht. Alles, was ich euch sage, muss immer unter uns bleiben und darf keinesfalls weitergetragen werden. Klar, ich weiß schon Bescheid. Ich habe ja lange genug in dem Laden gearbeitet. Also von meiner Seite aus gibt es keine Probleme. Und Fabian wird auch die Klappe halten. Wobei es tatsächlich so klingt, als wäre es eine abgemachte Sache. Ich wollte eigentlich nur noch Sabine Bescheid geben und mich dann ganz elegant aus der ganzen Geschichte ausklinken. Fabian holte hörbar Luft. Aber, ja, ja, schon gut, ich hab's ja verstanden. Wir werden uns ein wenig umhorchen. Mehr aber auch nicht. Ich habe keine Lust, am Ende wieder in den Lauf einer Pistole zu schauen und mein letztes Stündlein schlagen zu hören. Aber Leo hatte auch noch Fragen. Nun kurz zur Sache hier am Berg. Ich brauche noch eine genaue Schilderung aller Vorkommnisse im Rahmen der Lösegeldübergabe. Und ich muss wissen, wie ihr Fuhrmann gefunden habt. Ich schilderte ihm also detailliert die Schnitzeljagd, die mit uns veranstaltet wurde und wie wir schlussendlich gemeinsam mit den beiden Polizisten hier unten angekommen waren und Fabian unter der Blechplatte die Leiche gefunden hat. Und keine Sorge, wir haben nichts weiter angefasst oder verändert. Ich habe ihn lediglich kurz am Hals berührt. Immerhin musste ich ja sicher sein, dass er auch wirklich tot ist. Nicht, dass er nur bewusstlos dort liegt und wir ihn durch falsche Annahmen in Gefahr bringen. Aber er war eiskalt, leicht steif und somit mausetot. Alles klar, in den nächsten Tagen müssen wir dann noch einmal kurz alles schriftlich zu Protokoll nehmen. Aber nicht mehr heute. Jetzt muss ich erstmal mit zu Sabine und ihr die traurige Botschaft überbringen. Das können wir auch gemeinsam machen. So wird es für alle ein Stück einfacher. Du kannst Sabines Reaktion beobachten und wir können sie trösten. Woher weißt du, dass mich ihre Reaktion auf die Todesnachricht interessiert? Leo schaute mich fragend an. Hallo? Ich war mal selbst bei dem Verein? Mensch, das habe ich jetzt komplett verdrängt. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mit Profis in Zivil zusammenarbeiten. Sorry. Plötzlich stand Sieberling neben uns. Für uns war das zunächst... Für uns war es das zunächst. Wir werden den Fall an die Mordermittler abgeben. Herr Böhme, Herr Dost, auch wenn die Umstände am Ende eher weniger nett waren, danke ich Ihnen schon mal für Ihren Einsatz. Und alles Weitere wird der Kollege Willert erklären. Auf Wiedersehen. Auch wir verabschiedeten uns von ihm und er verschwand im Gewimmel der Polizisten. Nun denn, jetzt sind die Mordermittler des Fachkommissariat 33 offiziell und ganz allein mit dem Fall Arthur Fuhrmann betraut, gab Leo in steifen Behördensprech zum Besten. Und nebenbei ermitteln Böhme und Dost, damit die Polizei am Ende auch einen Erfolg vorzuweisen hat. Fabian konnte es einfach nicht lassen, aber in diesem Fall fand ich seinen Einwurf echt witzig und angebracht. Denn allein ermittelte das K33 ja nun wirklich nicht. Und nicht zuletzt Leo hatte mich dazu überredet. Nur Leo konnte jetzt ganz und gar nicht lachen, schaute nur zerknirscht rein. Ihr seid ja sicher mit Ritas Auto hier, oder? Lenkte Leo nun vom Thema ab. Wo genau habt ihr es denn abgestellt? Unten an der Teufelssee-Chaussee, kurz vor dem Ökowerk. Also direkt an den Koordinaten, die wir für die Lösegeldübergabe bekommen hatten. Von da an mussten wir zu Fuß weiter. Ich habe meinen Dienstwagen am ersten Parkplatz stehen und bin sozusagen aus der anderen Richtung um den Berg. Ich muss hier nur noch kurz ein paar Dinge klären, danach gehe ich direkt zum Parkplatz. Wir sollten uns dann dort treffen. Kommt ihr vorgefahren? Meinetwegen, antwortete ich. Fabian, hol schon mal den Wagen. Jetzt konnte auch Leo wieder lachen. Nur Fabian schaute konsterniert rein. Ich glaube, Fabian ist zu jung für diesen Spruch. Aber egal, lasst uns gehen. Kaum, dass Leo das ausgesprochen hatte, drehte er sich auch schon um und verschwand. Wie schon kurz zuvor Sieberling, ebenfalls im Gewimmel der Beamten, die sich um die Tatortarbeit kümmerten. Kennst du den direkten Weg oder müssen wir erst wieder hoch und dann erneut runter? Hoch und runter ist der direkte Weg. Ich musste Fabian nicht ins Gesicht sehen, um zu wissen, dass ihm das gar nicht schmeckte. Hehe, kleiner Scherz, wir können auch hier unten um den Berg rum zum Parkplatz, also keine Angst. Ich habe keine Angst, schon gar nicht vor dem Berg. Ich bin jung und fit wie ein Turnschuh. Mir ging es lediglich um den Zeitverlust, den der Weg oben über den Berg mit sich bringen würde. Ja, nee, ist klar, Zeitverlust. Aber ich sagte besser nichts dazu und so setzten wir unseren Weg fort, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Wie geht es dir eigentlich? Fragte ich Fabian nach einer Weile. Immerhin findet man ja nicht jeden Tag eine Leiche und schon gar nicht im dunklen Wald. Keine Ahnung, im Moment habe ich das wohl noch gar nicht weiter verinnerlicht. Irgendwie habe ich vorhin erst mächtig einen Schreck bekommen, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich damit gerechnet. Und warum hast du dann unter die Platte geguckt? Das hättest du doch mir oder einem Polizisten überlassen können. Nicht mal erst an der Platte, schon als das ganze Schnitzeljagdspielchen losging, als wir oben durch das Zaunlabyrinth geschickt wurden, hatte ich die ganze Zeit das ungute Gefühl, dass uns am Ende eine Leiche erwartet. Bis aus der Ahnung dann ernst wurde. Aber ich muss das erstmal sacken lassen und hoffe nur, dass ich nachher keine Albträume habe. Ich staunte, wie offen Fabian redete, sonst war er ja eher verschlossen und spielte den coolen Typen. Ich drücke die Daumen, dass du verschont bleibst. Ich selber hatte nach meiner ersten Leiche keine Probleme, aber da waren die Umstände auch wesentlich einfacher. Ein natürlicher Tod in häuslicher Umgebung. Die erste richtig schlimme Leiche war da schon eine ganz andere Nummer. Da hatte ich ordentlich zu knabbern, aber auch das Gefühl, dass sie mich nicht in meine... Ach, nochmal von vorne. Aber auch das Glück, dass sie mich nicht in meine Träume verfolgt hat. Wir erreichten das Auto, Fabian schloss auf und wir stiegen ein. Fabian steckte den Zündschlüssel ins Schloss und bevor er den Motor startete, drehte er sich zu mir um. Weißt du, ich glaube, auf Dauer wäre das nichts für mich. Leichen und so. Da bin ich schon ganz froh, dass wir zwei beide nur ganz tolle Privatermittler sind, die eigentlich gar nichts mit Leichen zu tun haben. Mir reicht es da schon, wenn wir dann noch vor der Polizei den Täterding festmachen. Fabian hatte also seine Selbstsicherheit zurück. Er startete den Wagen und wir fuhren zum ersten Parkplatz vor, wo wir uns mit Leo treffen sollten. Leo schien es noch nicht bis zum Parkplatz geschafft zu haben, denn wir sahen lediglich ein paar uniformierte Beamte herumstehen, rauchen und reden. Gerade wollte ich ihn anrufen, als er auf dem Parkplatz auftauchte. Er gab den Beamten wohl noch ein paar Anweisungen, denn kaum, dass er ihnen einige Worte zugeworfen hatte, stoben sie geschäftig auseinander. Bevor Leo zu seinem Wagen ging, kam er kurz zu uns. Werner, was hältst du davon, Rita mit hineinzuziehen? Ich schätze mal, sie könnte sich dann um Sabine kümmern, denn soweit ich weiß, gibt es ja keine weiteren Angehörigen. Und nach einer solchen Nachricht sollte sie die Nacht besser nicht allein bleiben. Gute Idee, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich rufe sie gleich mal an. Also schnappte ich mir mein Telefon und rief Rita an. Sie ging sofort ran, hatte also auf einen Anruf gewartet.
Maja Welming, hallo?
Ich bin's, Werner. Du musst uns mal bitte den Gefallen tun und zu Sabine kommen. Wir sind auch gleich da und haben ziemlich böse Nachrichten für sie.
Nein, es ist doch hoffentlich nichts Schlimmes mit Arthur geschehen.
Doch leider, und zwar das Schlimmste. Wir haben vorhin seine Leiche gefunden. Aber sag ihr bitte noch nichts davon. Am besten wäre sogar, wenn du vor dem Haus auf uns wartest und wir dann gemeinsam hereingehen. Wäre das okay für dich?
Oh Werner, das ist ja so schrecklich. Aber natürlich, ich warte dann vor dem Haus. Soll ich jetzt gleich losgehen? Ich könnte in 5 Minuten dort sein.
So schnell werden wir nicht da sein. Wir brauchen von hier etwa eine Viertelstunde. Aber du solltest vielleicht ein wenig Wechselsachen und eine Zahnbürste einpacken, sodass du gegebenenfalls auch die Nacht bei Sabine verbringen kannst. Sie wird da sicher ein wenig Beistand brauchen.
Okay, das mache ich. Wir sehen uns dann in 15 Minuten bei Sabine vor dem Haus.
Rita legte auf und ich wandte mich wieder Leo zu. Rita übernimmt das. Sie kommt gleich zu Sabine und wartet draußen, damit wir gemeinsam hereingehen können. Sehr gut, dann wollen wir mal. Leo drehte sich um und ging zu seinem Wagen. Über die Schulter rief er uns noch kurz, mir nach, ich bin der Letzte, zu, stieg in seinen Wagen und fuhr los. Jetzt aber flott, sagte Fabian, stieg eilig in den Wagen. Ich folgte ihm und noch bevor ich die Tür richtig geschlossen hatte, fuhr Fabian hinter Leo her. Wieder einmal fuhren wir die Heerstraße in Richtung Wilhelmstadt. Nur diesmal nicht mit jeder Menge Geld in den nahenden Sonnenuntergang, sondern mit ziemlich traurigen Nachrichten im Gepäck. Darauf hätte ich lieber verzichtet. Schon damals, als ich noch im aktiven Dienst war, fiel es mir immer unwahrscheinlich schwer, Todesnachrichten zu überbringen. Ich konnte mit der plötzlich auftretenden Trauer, die sich in den verschiedensten Verhaltensweisen zeigte, nicht wirklich umgehen. Heute war zum Glück Leo dabei und als ermittelnder Beamten oblag es ihm, die Nachricht zu überbringen. Wir waren eher schmückendes Beiwerk. Leo hatte es wohl ziemlich eilig, denn Fabian hatte Mühe, an ihm dran zu bleiben. Und der Tacho zeigte, gerade auf der Heerstraße, deutlich höhere Zahlen, als die Straßenverkehrsordnung dem Autofahrer innerorts an Höchstgeschwindigkeit zustand. Und so waren wir schon nach 10 Minuten auf der Havedüne. Rita hatte sich aber ebenfalls beeilt und kam just in dem Augenblick in die Straße, in der Sabine wohnte, gebogen, als unsere Minikolonne dort vorfuhr. Sie trug eine kleine Sporttasche, hatte sich also trotz der Kürze der Zeit die versprochene Übernachtungsausstattung mitgebracht. Wir stiegen aus und Rita kam schnaufend auf uns zu. Völlig atemlos sagte sie,
ist es wirklich wahr, Arthur? Also, ihr wisst schon wirklich,
Ja, unterbrach ich ihr Gestammel. Arthur ist leider einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Sachliche Aussagen stellten eine gewisse Distanz her und so versuchte ich es auch in diesem Fall. Es schien zu klappen.
Das ist schrecklich. Ich hoffe mal, Sabine kommt damit klar. Ach, sie tut mir so unendlich leid.
Rita hatte sich also wieder im Griff.
Aber lasst uns reingehen. Hier draußen herumstehen und nutzlos Zeit verbrennen, schiebt nur auf. Bringen wir es besser schnell hinter uns.
Womit sie natürlich recht hatte. Und ohne dass weitere Worte fielen, gingen wir vier zu Sabines Haus, traten durch die quietschende Pforte und Leo drückte auf den Klingelknopf. Sabine öffnete nicht selbst, sondern einer der Beamten, die vor Ort verblieben sind. Allerdings drängte Sabine kurz darauf an ihm vorbei, sah uns an, blickte von einem zum anderen und schaute mir dann fragend ins Gesicht.
Habt ihr...
Weiter kam sie nicht. Die Tränen liefen ihr übers Gesicht und sie brachte kein weiteres Wort heraus. Leo übernahm das Kommando. Lasst uns hereingehen, dort redet es sich besser. Und an den Beamten, der immer noch mit Sabine in der Tür stand, gewandt. Machen Sie bitte Kaffee und bitte sehr stark und heiß. Vielen Dank. Der Beamte trabte los und auch wir setzten uns gemeinsam mit Sabine, die durch Rita geleitet wurde, in Bewegung. Alle nahmen im Wohnzimmer Platz und Sabine wischte sich mit einem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht.
Hat er Arthur also noch nicht freigelassen? Was ist passiert? Hat mit dem Geld irgendetwas nicht funktioniert?
Frau Fuhrmann, leider muss ich Ihnen sehr, sehr schlechte Nachrichten überbringen. Herr Böhme und Herr Dost haben die Lösegeldübergabe wie vom Entführer festgelegt durchgeführt. Allerdings wurde Ihr Ehemann nicht freigelassen. Wir haben ihn anschließend nur noch tot auffinden können. Jetzt hätte man eine Stecknadel fallen hören. Sabine schaute einfach nur mit riesigen Augen auf Leo und schien die Nachricht nicht richtig verarbeiten zu können. Dann blickte sie zu mir und weiter zu Fabian.
Nein,
hauchte sie mehr, als dass sie es sagte.
Nein,
sagte sie langsam etwas lauter mit einem hysterischen Unterton.
Nein,
schrie sie nun und dann brachen alle Dämme. Mit lautem Kreischen schrie sie immer wieder und fiel dabei Rita um den Hals, die sie an sich drückte und immer wieder zu beruhigen versuchte. Nach bestimmt 10 oder mehr Minuten beruhigte sich Sabine dann auch. Jetzt war sie nicht mehr als ein wimmerndes, schluchzendes Bündel in Ritas Arm, die sanft hin und her wiegte. Leise sagte Rita,
Leo, wenn du keine wirklich dringenden Fragen mehr hast, dann sollten wir heute besser aufhören. Ich bleib bei Sabine und wir alle sehen uns morgen. Wäre das in Ordnung?
Ich hätte jetzt nichts, was ich auch bis morgen Zeit hat. Also gut, wir gehen dann. Frau Fuhrmann ist ja in guten Händen. Leo stand auf, nickte Rita noch einmal zu und gab uns mit einer Geste zu verstehen, dass auch wir uns verabschieden sollten. Rita, wenn es irgendwelche Probleme gibt, ruf mich einfach an. Ich bin dann sofort wieder hier, okay? Sie nickte mir nur zu und beschäftigte sich dann wieder mit Sabine. Vorsichtig verabschiedete ich mich auch von ihr. Sabine, dein Verlust tut mir so unendlich leid, aber ich verspreche dir, wir werden den Mörder finden und seiner gerechten Strafe zuführen. Damit hatte ich mich dann wohl mal wieder festgelegt. Verdammt. Sabine sah mich an.
Vielen lieben Dank. Ich werde das jetzt nie vergessen.
Und wieder drehte sie sich zu Rita und fiel ihr schluchzend in die Arme. Fabian und ich standen leise auf und verließen gemeinsam mit Leo das Wohnzimmer. In diesem Augenblick kam der Beamte mit dem Kaffee herein. Leo hielt ihn auf und schickte ihn zurück in die Küche, in die wir ihm dann folgten. Ihr habt doch noch Zeit für einen Kaffee, oder? Fragte uns Leo. Na klar, es ist zwar schon spät, aber heute spielt das wohl keine großartige Rolle mehr. Fabi, du auch, oder? Fabian nickte nur wortlos. Ich verstand ihn. Es ist nie einfach, mit den Reaktionen von Menschen umzugehen, die gerade vom Tod eines nahen Angehörigen erfahren haben. Und für ihn dürfte dies das erste Mal gewesen sein. Zunächst standen wir einige Augenblicke wortlos, jeder eine dampfende Tasse Kaffee in der Hand, in der Küche und vermieden es, einander anzusehen. Aber so konnte das nicht ewig weitergehen, also beschloss ich, das Wort zu übernehmen. Leo, als erstes sollten wir dir sicherlich erklären, was wir bisher im Rahmen unserer Befragung, Ermittlung will ich noch nicht sagen, herausgefunden haben, richtig? Ja, und zwar alles, was nicht die Entführung und die Lösegeldübergabe direkt betrifft. Denn da wurde ich von Sieberling schon ausführlich in Kenntnis gesetzt. Aber habt ihr denn darüber hinausgehende Erkenntnisse? Nicht wirklich viele, aber wir waren heute Morgen als erstes in Fuhrmanns Werbeagentur, um uns dort ein wenig umzuhorchen. Die junge Dame am Empfang war dabei nicht gerade ein Füllhorn an Informationen, aber wir haben dann mit einem Herrn Markert gesprochen. Das ist der Personalchef der Agentur. Anfangs war er ganz offen, wenngleich auch mit irgendwie eher aufgesetzt wirkender Freundlichkeit. Aber irgendwann, vor allem als wir ihn nach dem Privatleben seines Chefs fragten, machte er schnell zu und hat uns herauskomplimentiert. Allerdings hat er zwischendurch von einem Wolter erzählt. Der hieß, Fabi, war es Gerd oder Bernd? Ich meine Bernd. Also der hieß Bernd mit Vornamen, Bernd Wolter. Dem wurde vor einiger Zeit gekündigt, weil er einen größeren Auftrag in den Sand gesetzt hatte, und zwar fristlos. Leo zog eine Augenbraue hoch, überlegte kurz und antwortete dann: So eine fristlose Kündigung kann schon ohne weiteres zu einem echten Motiv werden. Wisst ihr denn da genaueres? Leider nicht, aber wir werden sicherlich noch einmal dort auftauchen und weiter bohren. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber immer dran denken, ihr habt keinerlei polizeiliche Befugnisse und alle Informationen müssen umgehend zu mir. Klar soweit?
Sir, jawohl, Sir!
Fiel Fabian lautstark ein und wir alle lachten. Na, dann werde ich mal losgehen. Nicht, dass ihr zwei Hobby-Columbus noch vor mir den großen Ermittlungserfolg feiert. Wir sehen uns dann sicherlich morgen. Gute Nacht zusammen. Leo machte noch eine Geste, als würde er zum Gruß einen Hut heben, drehte sich um und verschwand aus der Küche. Fabian drehte sich zu mir um und schaute mich mit riesigen Augen an. Also Werner, ich bin ja jetzt ein wenig irritiert. Der sonst so korrekte Ruhestandsbeamte unterschlagen, dass wir nicht nur den Namen von Wolter kennen, sondern auch dessen Adresse und Telefonnummer haben. Ich bin ja schier entsetzt, er grinste. Ach, habe ich das tatsächlich vergessen, säuselte ich und versuchte dabei unschuldig auszusehen. Na, sowas aber auch. Dann werden wir morgen früh wohl tatsächlich noch vor der Polizei bei Wolter sein und ein paar Fragen stellen können. Natürlich vollkommen unbeabsichtigt, aber jetzt ist Leo ja weg und können wir ihm nicht mehr Bescheid geben. Schade, schade. Fabians Grinsen ging nun von einem Ohr zum anderen. Gut gemacht, alter Mann. Dem Leo werden wir zeigen, was es heißt, uns als Hobby-Columbus zu bezeichnen. Genau, so soll es sein. Aber zurück zum Ernst der Sache. Immerhin geht es hier um ein Menschenleben und vor allem das Schicksal der Hinterbliebenen. Da sollten wir auch mit dem entsprechenden Ernst an die Sache gehen und Konkurrenz denken. Gerade gegenüber der Polizei ist da Fehl am Platze. An Fabians Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, dass ich ihn ziemlich heftig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hatte. Aber das konnte er schon vertragen. Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Und jetzt brauche ich was zu essen. Ein Bad und jede Menge Schlaf. Hungrig und ausgeruht ermittelt es sich nicht gerade gut. Essen ist ein gutes Stichwort. Mir knurrt nämlich auch schon gewaltig der Magen. Zusammen oder jeder daheim für sich? Lass uns doch mal schauen, ob das Fratelli noch auf ist. Wenn ja, dann gemeinsam Pizza. Ansonsten jeder für sich, Stulle mit Brot zu Hause. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust mehr, mich nach diesem nervenaufreibenden Abend bei meinem Lieblingsitaliener hinzusetzen und Pizza zu futtern. Aber vielleicht brachte mich das ja auch auf andere Gedanken, weg von unserem Leichenfund. Na dann los, sonst wird es zu spät. Wir müssen morgen möglichst früh bei Wolter sein, wenn wir wirklich noch vor Leo bei ihm sein wollen. Bevor wir gingen, warf ich noch einen kurzen Blick ins Wohnzimmer. Dort saßen Rita und Sabine immer noch auf der Couch und noch immer hatte Sabine ihren Kopf an Ritas Schulter und weinte. Leise gingen wir hinaus und beinahe lautlos zog ich die Tür ins Schloss. Wir setzten uns ins Auto und Fabian fuhr schweigend los. Nach kurzer Fahrzeit erreichten wir das Fratelli, mein Lieblingsitaliener. Das Restaurant ist in einem schönen alten Haus an der Heerstraße untergebracht, vor dem sich ein kleines Schaffnerhäuschen befindet, das das Restaurant ein wenig vom Straßenlärm der Bundesstraße abschirmte. Nur, dass kaum jemand weiß, dass es sich dabei um ein Schaffnerhäuschen handelt. Denn darin gab es bereits eine Eisdiele, einen Kaffeeladen und eine Eventagentur. Als Schaffnerhäuschen wird es schon seit Anfang der 60er Jahre nicht mehr verwendet. Bis dahin fuhr in Spandau eine Straßenbahn und die Linie nach Pichelsdorf hatte hier, kurz vor der Freibrücke, ihr Ende. Und in der Wendeschleife stand das kleine Häuschen, in dem Schaffner und Fahrer ihre Pause verbringen konnten. Jetzt aber, zu so später Stunde, lag das Schaffnerhäuschen im Dunkel der Nacht, aber beim Fratelli war noch Licht an. Also Pizza. Wir gingen hinein, setzten uns an einen freien Tisch. Freudig wurden wir vom Wirt begrüßt, der uns neben der Karte auch gleich die ganz besonderen Leckereien des Tages offerierte, die in der Karte nicht zu finden und guten Bekannten vorbehalten waren. Aber, und da waren Fabian und ich auf einer Linie, heute sollte es nur Pizza sein. Während wir auf die Pizza warteten, fasste Fabian die bisherigen Ereignisse ganz treffend zusammen. Also, da wäre ein Typ, der zu Hause den Eindruck macht, als würde er jeden Tag seine Frau betrügen, als würde er sie ständig verdreschen oder wenigstens an der ganz kurzen Leine halten. Ein Typ, der auf Arbeit den Eindruck macht, als wäre er ein echter Menschenfreund und könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Dieser Typ wird nun entführt und der Entführer veranstaltet erst eine Schnitzeljagd, um an das Lösegeld zu kommen und lässt uns dann zu einer Leiche marschieren. In Frage kommt eigentlich jeder und niemand, denn alle und keiner haben ein Motiv und wir mittendrin. Du hast vergessen, dass die private oder vielmehr nachbarschaftliche Einschätzung inzwischen sowohl bestätigt als auch revidiert wurde. Sprich, er war tatsächlich besagtes Arschloch, hat sich aber in Therapie begeben, was dann wohl erfolgreich war. Damit deckt sich die Privatperson jetzt wieder weitgehend mit der beruflichen Person. Der einzige Unterschied sind die Freundinnen. Denn laut Blockwart hatte er jede Menge davon und laut Markert war er den Damen gegenüber eher der Gentleman, der sich keiner auch nur ein Stückchen anzüglich genähert hat. Das müssen wir noch irgendwie übereinander bringen. Vielleicht gibt es ja auch eine dritte Stelle, an der er sich häufig aufgehalten hat. Häufig genug zumindest, um dort entsprechend Damenbekanntschaften zu machen. Das kann wohl sein, aber bisher hat niemand davon gesprochen. Weder Markert, der ja sowieso gemauert hat, als es um außerberufliche Aktivitäten seines Chefs ging, noch Sabine oder der Blockwart. Der Blockwart weiß sowieso nur das, was er über seinen Zaun hinweg beobachten kann. Der folgt ja niemandem. Allerdings können wir uns den morgen nochmal vornehmen. So akribisch, wie der den ganzen Tag die Straße beobachtet und gerade jetzt wird der vor Neugier fast platzen und somit eine beinahe lückenlose Überwachung sicherstellen, hat der möglicherweise etwas gesehen, was mit dem Fall zusammenhängt. Du meinst dieses, der Täter kommt ja immer an den Tatort zurückgedöns? Genau. Immerhin wusste der Täter ja schnell, dass wir in der Sache mit drinstecken und hat uns dann mit seiner Lösegeldnummer erst recht mit reingezogen. Aber es ist ja nicht klar, ob er tatsächlich durch den Buschfunk weiß oder ob er nicht doch auch Sabines Haus beobachtet hat. Dann hat er nämlich die Polizei gesehen, wusste daher, dass die informiert wurde, hat aber auch uns gesehen und mit ins Spiel genommen. Denn ihm ist klar, dass bei Beteiligung von Zivilpersonen die Schusswaffen länger gesichert bleiben. Aber was ist, wenn es tatsächlich Wolter ist? Dann stehen wir morgen bei ihm auf der Matte, quasi auf dem Präsentierteller und er kann uns flugs umlegen. Guter Einwand, aber wenn er nicht in einer Hand die Müslischale und in der anderen Hand einen Spaten hat, geht erstmal kaum Gefahr von ihm aus. Und außerdem hat der Mörder seinen Spaten bei Fuhrmann gelassen, was gar nicht mal so dumm war. Warum war das nicht dumm? Immerhin können da ja jede Menge Fingerabdrücke drauf sein. Die lassen sich abwischen. Außerdem sah der Spaten recht neu aus. Viele wären es also ohnehin nicht. Und wenn er ständig Handschuhe getragen hat, dann sind Fingerabdrücke kein Problem. Nein, ich meine eher wegen des Blutes. Denn wenn er ihn sauber macht und in seinen Geräteschuppen, Keller oder was auch immer stellt, kann die Polizei jederzeit Blut daran nachweisen und ihn darüber mit der Tat in Zusammenhang bringen. So bleibt das Ding also am Tatort und die Polizei müsste erstmal beweisen, wem das Ding gehört. Okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber trotzdem, ob es schlau ist, einfach so beim potenziellen Täter zu klingeln und ihn zu befragen, warum nicht? Irgendwann redet man ohnehin mit ihm. Das ist ja das große Spiel. Jeder kennt irgendwann jeden und jeder hat mal mit jedem geredet. Dem Täter kommt dabei die Rolle zu, sich ein gutes und belegbares Alibi zu verschaffen und glaubwürdig genug von seiner Unschuld zu sprechen. Und den Ermittlern obliegt es, aus all den befragten Unschuldslämmern mit wasserdichten Alibis das herauszupicken, das lügt und sein Alibi erfunden hat. Und da ist es doch ziemlich egal, ob wir heute, morgen oder erst in einer Woche mit ihm reden. Wenn er es war, würde er es uns sowieso nicht sagen. Also Plan für morgen, zuerst zu Wolter, dann nochmal zum Blockwart und dann nochmal in die Agentur. Mal schauen, wer dann vor Ort ist und ein wenig mit uns plaudern will. Immerhin war dann ja schon Leo mit seinen Leuten vor Ort. Alle wissen Bescheid und vielleicht ist der eine oder andere dann ja gesprächiger. Und notfalls versuchen wir an die Adresse von dieser Frau Rosengarten, also Fuhrmanns Assistentin, zu kommen. Dann können wir die morgen schon zu Hause besuchen und müssen nicht erst auf Mittwoch warten. Mittwoch? Fabian sah mich fragend an. Ja klar, das sagte doch das Blondchen am Empfang der Agentur. Die hat noch 2 Tage Urlaub, kommt also Mittwoch erst wieder in die Agentur. Was du sagst, ich vergaß. Fabian schlug sich mal wieder mit der Hand vor den Kopf, was er bei seinem Gedächtnis recht oft tun durfte. Und diesen Majakowski, den Hausmeister, den sollten wir uns morgen mal vornehmen. Der macht ja schön einen auf verhuschte graue Maus, so beinahe grußlos, wie er dann uns vorbeigehuscht ist. Der weiß bestimmt auch so einiges. Immerhin kommt er überall hin und wird vermutlich nicht einmal wirklich wahrgenommen. Solche Leute hören dann richtig viel und vielleicht kriegen wir ihn ja zum Reden bewegt. Den hatte ich schon total vergessen. Aber das bestätigt nur deine Theorie vom unbemerkten Dritten. Wann legen wir denn los? Wenn wir jetzt direkt nach Hause fahren, dann sind wir noch heute im Bett. Wenigstens 6 Stunden sollte ein alter Mann wie ich schlafen, also um 7 Uhr. So früh? Bist du denn das Wahnsinns fette Beute? Immer diese Jugend, die immer ausschlafen wollte. Und das nach meinem Vortrag über die Generation Y, den ich ihm noch beim Frühstück gehalten habe. Aber stimmt, früher Vogel und so. Können wir uns wenigstens auf 7:30 einigen? Immerhin dürfte Volta ja auch ein wenig gesprächiger sein, wenn wir ihn nicht gerade mitten in der Nacht, bei ihm auftauchen. Okay, du hast mich überstimmt. Allerdings darfst du trotzdem gern um 7 bei mir sein. Bring einfach Brötchen mit, den Rest habe ich ja da. Dann gibt es ein Frühstück und anschließend legen wir los. Das klingt doch jetzt mal richtig gut. So machen wir es. Es gab nichts weiter zu besprechen, also zahlten wir und fuhren los. Fabian setzte mich zu Hause ab und fuhr zu sich. Ich ging nach oben in meine Wohnung, zog mich aus, stieg unter die Dusche. Während mir das heiße Wasser über den Rücken lief, der auch schon wieder mächtig zickte und mir jede Menge Schmerzen bereitete, ließ ich den vergangenen Tag Revue passieren. Was noch mit ein wenig Herumfragen wegen einer Entführung begonnen hatte, wurde dann zum echten Abenteuer am Teufelsberg und endete mit einer Leiche. Also nicht gerade das, was man sich unter einem angenehmen Ruhestand vorstellt. Aber nun hatte ich das an der Backe und nahm mir fest vor, das Beste daraus zu machen und vor allem dafür zu sorgen, dass der Mörder hinter Schloss und Riegel kommt. Das war ich Sabine und Rita, aber auch Fabian und insbesondere mir selbst schuldig. Nach der heißen Dusche ging ich ins Bett und schlief auf der Stelle tief und fest ein.
Jo.
Er hat's geschafft.
Das war spannend.
Ja, und du hattest heute verdammt wenig zu lesen. Siehst du, das war mal so quasi der Ausgleich zu letztem Mal, wo du ja dich selbst reingeritten hast und allein lesen musstest.
Ja, so ist es manchmal.
Ja, aber wir wissen jetzt also, bei der Leiche handelt es sich nicht um irgendeine Leiche und Arthur sitzt 20 Meter weiter am Baum, sondern und es ist Arthur.
Ja.
Nur ist er hier.
Und wer das wohl war.
Der Werner und der Fabian müssen mal wieder in Mordsachen ermitteln. Ob die den Täter finden?
Klar. Der Gärtner, das weißt du.
Ja, den Gärtner haben sie ja schon eingesperrt. Der hatte ja schon vor geraumer Zeit einen Mord getan. Einen Mord gemordet.
Eigentlich ist es doch immer der Gärtner, oder?
Ja, es könnte aber auch der Briefträger oder der Chauffeur.
Chauffeur passt ja auch, aber Chauffeur gibt es ja nicht. Ach, Mann. Vielleicht eine von seinen Mädels, die er da eigentlich hat oder doch nicht hatte.
Oder deren Ehemann.
Ja, der gehörnte Ehemann.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Aber
wer weiß, wem er da auf den Zeh getreten ist.
Das werden wir wohl noch rauskriegen. Ne? Denke ich mal.
Wir können ja auch den fragen, der das Buch geschrieben hat, der weiß das.
Ah, der wird das nicht verraten, aber ich bin mir ziemlich sicher, deswegen lassen wir das mal sein.
Okay, na gut.
Ja, so, was hatten wir denn Schönes in diesem Teil? Wir begannen quasi am Teufelsberg, wo jede Menge los war, weil die Leiche ja gefunden wurde.
Richtig.
Schon beim letzten Mal. Dann ging es kurz wieder mal zu Sabine.
Ich weiß noch, was mir noch einfiel.
Ah, was denn?
Ja, unten diese Naturfreunde.
Das Ökowerk.
Da. Ökowerk, genau.
Was ist damit?
Na, das ist interessant.
Hast du
da ein bisschen was Näheres zu?
Nee, du hast ja wirklich ein kurzes Gedächtnis.
Ja, na klar,
ich habe ein kurzes Gedächtnis. Wir haben ja vorm Lesen vom Teufelsberg oben gesprochen.
Jawohl.
Und von möglichen Umweltschutzgründen,
jawohl,
weshalb es sich weitergeht. Und haben erwähnt, dass es unten das Ökowerk gibt.
Ja.
Und da hast du mich gefragt, weißt du da mehr? Habe ich gesagt, nein. Du sagtest, da musst du dich mal schlau machen. Habe ich gesagt, ja.
Da meinte ich aber das andere da oben mehr.
Da ist auch oben nichts weiter anderes.
Naja, aber was da weiter oben noch passieren könnte und so weiter.
Ach. Ja. Egal. Nee, also wir, ja, da unten ist das Ökowerk, aber ich weiß nicht genau, was die machen. Ich meine, da sind auch Schulklassen immer so zu naturnaher Ausbildung, hätte ich fast gesagt. So Naturunterricht. So wie manche Förster das auch machen mit
so begleitete so
Klassenzimmer im Wald und so eine Geschichten. Sowas dürfte da sein, aber können wir nochmal rauskriegen. Ja, nee, die sind ja, war das Ökowerk, dann ging es zum vorderen Parkplatz. Das ist ein Parkplatz, darüber gibt es nicht so viel zu erzählen.
Doch, da hast du mal gesessen mit arger Luftnot.
Ja, genau, da lag ich auch schon, wurde von einem Rettungswagen abgeholt.
Richtig, richtig. So unkaputtbar, wie wir sind.
Ja, mit Rippensehnenfraktur und eingefallener Lunge. Aber ja, dann ging es weiter wieder zu Sabine, da waren wir gerade, dann schnell weg. Und dann, was interessanterweise erwähnt wurde und auch schon ein bisschen erklärt, ist das Schaffnerhäuschen.
Genau.
Das wissen tatsächlich wenige. Denn tatsächlich bis in die 60er Jahre früher hier in Spandau auch noch die Straßenbahn. Die ist sogar hier bei uns vorm Haus entlang gerumpelt. Nur wohnten wir damals noch nicht hier. Die wurde dann irgendwann ja komplett zurückgebaut. Mhm. Was eigentlich schade ist.
Ja, finde ich auch.
Das einzige Stück Straßenbahn, was ja wohl geblieben ist, war oben an der Seestraße, also in West-Berlin jetzt, was rüberfuhr bis zum, na, wie heißt es, Virchow-Klinikum. Alles andere wurde komplett abgebaut. Und da war halt tatsächlich dort vor der Freibrücke die Wendeschleife und in der Mitte von dieser Wendeschleife dieses Pausenhäuschen für die Schaffner. Deswegen heißt es Schaffnerhäuschen. Wissen tatsächlich die allerwenigsten Leute heute, dass das mal ein Schaffnerhäuschen war. Wer also hier zuhört oder auch das Buch für sich liest, hat an dieser Stelle also einen enormen Wissensvorsprung, selbst vor fast allen Wilhelmstädtern. So.
Ja.
Fast. Ja, dann sind die beiden nochmal ins Fratelli.
Genau.
Fratelli gibt es immer noch, ein leckerer Italiener, sehr gute Pizza, sehr gutes alles. Und die Geschichte, dass der Wirt oder der Chef da halt dann an den Tisch kommt und den besonders lieben Kunden auch Sachen an der Speisekarte vorbei anbietet,
die ist wahr.
Tatsächlich, die ist wahr. Ja, da hat Evi schon Fisch gegessen, der also im Grunde genommen also direkt so aus dem Ozean auf ihren Teller gewandert ist.
Genau.
Ja, ich eher nicht, weil... Weil Fisch ist nicht so meins.
Dir ist das egal, ob der aus dem Ozean kommt oder nicht. Ne?
Genau, Fisch wohnt im Wasser und deswegen isst man den nicht.
Mhm.
Ja. Ja, jetzt müssen die beiden ermitteln, wa?
Ja.
Ob Walter vielleicht wirklich war?
Naja, nun, nächsten Tag werden sie ja erstmal einige Befragungen starten. Ne? Unter anderem da... auch den Blockwart, der ja eigentlich alles sieht und weiß, ne?
Naja, aber der hat ja auch nur gesehen, was er wahrscheinlich sehen wollte, so wie der Nachbar von schräg rüber, die ja immer nur bei Arthur den bösen Bösewicht gesehen haben, der ja eigentlich nicht mehr war. Und man muss ja mal so sehen, der hat ja eine Therapie gemacht. Und das ist ja nicht so, dass er zur Therapie geht und da wird Schnipp gemacht und plötzlich ist aus dem bösen Arthur der gute Arthur, der Engel sozusagen, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über eine geraume Zeit hinzieht.
Ja, schon,
und die haben es also trotz ihrer genauen Beobachtungen der Familie Fuhrmann nicht bemerkt, dass sich der liebe Arthur nach und nach besserte.
Hm.
Und vielleicht wollten sie es natürlich auch nicht sehen. Manchmal ist es ja bei Nachbarn so, und dann sieht man ja, wenn man den erstmal immer gefressen hat, dann will man ja nur noch das Schlechte sehen.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist wohl wahr.
Der Menschen, ne? Darum.
Wenn er den nicht mag, dann mag er den nicht, ob der sich nun bessert oder nicht.
Genau. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich vorschlagen. Irgendwann werden wir schon genau wissen, was da tatsächlich
Sache ist. Naja, auf jeden Fall werden wir wohl nächsten Sonntag wieder ein bisschen schlauer sein.
Ein bisschen viel schlauer.
Ja, klar. Naja, dann das neue Kapitel kommt. Wie heißt eigentlich das neue Kapitel?
Ich weiß es gar nicht.
Dann schau doch mal nach.
Ich kann ja mal nachgucken, wie das nächste Kapitel... Vielleicht verrät uns das ja,
ja
was passiert, wa?
Vielleicht schon der Titel.
Vielleicht heißt es ja, der Täter wird gefasst.
Ja.
Nein, es heißt, die Suche beginnt.
Okay.
Also fangen sie tatsächlich erstmal nur an zu suchen. Wir werden es also vermutlich nächstes Mal noch nicht ganz erfahren.
Kann sich noch ein bisschen hinziehen.
Aber es kann ja sein, dass sich der Täter im nächsten Kapitel schon verrät, der schlaue Zuhörer das mitkriegt und nur Werner und Fabian nicht raffen, was da los ist.
Ja, die sind doch aber eigentlich beide recht fit im Kopf.
Und aber nicht so, die sind im Kopf aber nicht so fit wie unsere Zuhörer.
Ach so, ja, das, ja.
Die ja schon deshalb als hochgradig schlaust anzusehen sind, weil sie uns ja zulauschen.
Hm. Schon wahr.
Ja. Ohne uns über den Klee loben zu wollen. Aber, ne? Sozusagen.
Ich glaube, dir ist halt deine Bestzeit zu Kopfe gestiegen.
Nein. Überhaupt nicht.
Nein, gar nicht.
Kann gar nicht sein.
Aber du darfst ja auch drauf stolz sein. Ich finde das schon toll.
Siehst du, mit der Bestzeit sind wir eigentlich schon wieder am Anfang beim Halbmarathon, womit wir angefangen haben.
Und heute. Am Ende.
Damit schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Und Eva anfangen wieder einen Stuss zu quatschen.
Genau.
Obwohl es auch manchmal Spaß macht. lassen wir es einfach und schleichen uns leise heimlich heraus und sagen Adieu bis zum nächsten Wochenende, oder?
Na klar, dann sagen wir halt Tschüssi.
Tschüss. Baba. Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen, als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss!